Bubble, also es heißt, bei der FIS heißt es nicht Bubble, sondern Snowflake. Wir befinden uns alle in der Snowflake, wenn wir im Weltcup sind.
Ich glaube einfach nicht, dass diese Kalender machbar sind.
Ja, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Markus Eisenbichler gewinnt den Gesamtweltcup.
Ich habe übrigens auf ihn gesetzt, eine ganz kleine Summe auf Tipico, auf ihn gesetzt, auf Gesamtweltcup.
She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Ein Traum. Hallo und herzlich willkommen. Schönen Sonntagnachmittag. Wir nehmen an einem Sonntag auf, den 15. November. Hallo Corinna.
Hallo Moritz.
Und hey Finzi.
Servus miteinander.
It's been a long time. Das war nicht so ganz, der Wintersportkalender hat uns direkt mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mir ist jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren erstmal wieder aufgefallen, wie krass lang sich das eigentlich zieht zwischen Riesenslalom in Sölden und allem anderen.
Ja, ich hatte das auch nicht so lange in Erinnerung.
Ja, das ist wie so, wie wenn es gar nicht so richtig zur Saison gehören wird.
Ja, also es ist sehr weit weg. Insofern ist unsere erste und bisher einzige Folge auch schon sehr weit weg. Aber mit der heutigen Folge legen wir dann quasi richtig los. Ab jetzt gilt's, ab jetzt jede Woche. Finzi, fühlst du dich dafür ready für die Ski-Happen-Saison?
Ja, auf jeden Fall.
Die Frage ist eher, ob er sich für die Weltcup-Saison ready fühlt.
Das werden wir dann sehen.
Ein
bisschen Zeit haben wir ja noch.
Das werden wir dann sehen. Da werden wir heute vor allem auch drüber sprechen. Noch ganz kurz dazu, was wir heute vorhaben. Gut, wahrscheinlich habt ihr den Titel gelesen, aber wir machen eine Art Vorschau zu den nordischen Sportarten und sammeln in dieser Folge so alles, worüber man sprechen kann zur nordischen Kombination, zum Langlauf und zum Spezialsprung. Und was haben wir noch für einen Anfang? Achso, ja, Finzi, du musst noch, hätte man fast vergessen, du musst noch einen Gewinner bekannt geben von unserem Instagram-Gewinnspiel. Es gibt eine Startnummer von dir. Von wann war die Nummer und von wo?
Ja, die Nummer ist schon letzten Jahr von wo sie dann
ist. Jetzt ist er auf der Aufnahme leider weg, der findet sie, weil er vom Mikrofon weggelaufen ist.
Ja, und zwar ist die gute Nummer aus Ruka, passend zum Auftakt jetzt dann in 2 Wochen von Ruka letzten Jahr. Und ja, ich habe da jetzt mal den...
Hat der Weihnachtsmann unterschrieben?
Ja, der Weihnachtsmann hat unterschrieben und ich.
Stark.
Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt mal hier den Zufallsgenerator angeschmissen und da ist dabei rausgekommen, dass der Leon.kch, der hat gewonnen, also der ist der Glückliche unter meinen Kommentaren und ja, ich schreibe dir dann per Instagram Direct Message und hoffentlich meldest du dich nochmal, dann wirst du die Startnummer erhalten.
Ein Traum.
Sehr cool.
Ja, ansonsten, ich weiß nicht, jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen und vor allem haben wir auch ein bisschen Feedback tatsächlich bekommen auf die erste Folge. Vielen Dank dafür an alle, die uns ihre Meinung mitgeteilt haben zu diesem ersten Versuch eines Podcasts von uns in dieser Konstellation. Und unter anderem kam, dass man uns noch gar nicht so kennengelernt hat. Und damit wollen wir ein bisschen anfangen. Und das bietet sich ja auch an, wenn wir vielleicht als erste Sportart über die Kombi sprechen. Das lässt sich bei dir natürlich gut verbinden, finde ich, als entscheidend, als prägender Sport deines Lebens, dass man ein bisschen das zusammenfügt.
Ja, soll ich jetzt einfach mich vorstellen oder gibt es gleich Fragen? Gibt es gleich einige Fragen von euch?
Ich habe jetzt kein Verhör für dich vorbereitet, aber vielleicht einfach, dass wir den Leuten nochmal kurz erklären können, das ging nämlich ein bisschen unter, wie das Ganze hier zusammenkommt. Corinna, bitteschön.
Wie das Ganze zusammenkommt?
Dieser Podcast, wie es dazu kommt, dass wir drei einen Podcast machen.
Ja, eigentlich bist du auf die Idee gekommen. Das war, wann war das? Irgendwann Anfang des Jahres? Oder, nee. Nee, das war
Corona, glaube ich.
Genau, ich glaube, das war Ende März, Anfang April, da hast du mir geschrieben, ob ich nicht Bock habe, mit dir einen Podcast zu machen. Genau, so ging das eigentlich los.
Ja, also bei uns war, also wo du das erste Mal zu mir gesagt hast, ich weiß es gar nicht, ich glaube Mitte Sommer war das sowas. wo du dann mich mal angesprochen hast, nachdem du mich mal bei meinem Auftritt im Podcast Heißzeit gehört hast und es dir wohl gefallen hat. Hast du mir ja dann mal angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, und ja, dann haben wir uns ja mal getroffen, haben es ein bisschen konkreter besprochen und ja, jetzt haben wir es ja ins Leben gerufen und schauen wir mal, wie es so anläuft. Oder?
Der Finzi klingt mir immer noch ein bisschen zu skeptisch so im Großen und Ganzen, aber ganz kurz zum Verständnis, ja, also, so kam das zusammen. Fun Fact, ihr beide habt euch noch nie in Person getroffen. Hoffentlich ändert sich das irgendwann mal noch und wir können noch mal zu dritt an einem Ort aufnehmen.
Aber Vinzi, einmal habe ich dich live gesehen. Das war bei der WM in Seefeld. Da war ich nämlich als Fan vor Ort.
Ja, ich habe dich da, glaube ich, nicht gesehen. Also ich habe dich auf jeden Fall noch nicht live gesehen. Aber ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall demnächst mal hin, wenn es mal wieder ein bisschen entspannter ist. Weiß ja nicht, wie viel bei mir so los ist.
Hoffen wir noch ganz stark. Ja, da kommen wir gleich noch drauf, worauf man sich denn jetzt überhaupt freuen kann oder wo man vielleicht auch sich vielleicht höchstens vorsichtig freuen kann. Aber genau, aber dieses Dreierkonstrukt kam so zustande, weil ich euch beide quasi kenne, also die Corinna über die Arbeit beim Radiosender M945. Und wir zwei kennen uns aus Oberstdorf, quasi ein bisschen miteinander aufgewachsen, Schule, Freundeskreis, Fußball spielen, was auch immer, Karteln, irgendwann Bier trinken. So kam es halt zustande. Und es freut mich natürlich auch umso mehr, weil wir sonst jetzt die letzten 2-3 Jahre nicht mehr so viel voneinander gehört haben. Weil du halt einfach sehr erfolgreicher Profisportler geworden bist und ich so ein bisschen vor mich hingesandelt habe in München. Drum umso schöner, dass es jetzt klappt und dass wir jetzt über was so Wunderbares sprechen können, wie Wintersport.
Ja, also kann ich mir nur anschließen. Ja, ist echt, du hast dich ja in den letzten Jahren selten blicken lassen im gelobten Land in Oberstdorf und
es ist leider wahr.
Deswegen nicht so viel gehört, aber ich denke, wenn man dein Instagram verfolgt, da ist man immer auf dem Laufenden bei der Storyflut.
Ja, es ist sehr viel Schabernack dabei. Ich hoffe, du machst nicht zu viel Werbung für meinen Instagram-Account. Wir wollen auch nicht zu viele Hörer hierfür verlieren. Und nicht alle Seriosität verlieren.
Wir machen keine Werbung für unsere Instagram-Accounts.
Ja, wir können mal Werbung für unseren eigenen Instagram-Account machen.
Das stimmt.
Alle bitte ski.happens.pod folgen.
Jawohl.
Ja.
Den betreut die Corinna. Und hat da noch so einiges vor diesen Winter. Es ist ja viel los. Und da kommen wir vielleicht zum Sportlichen. Corinna, du meintest, dir war was bewusst, weil das ist ja auch immer das Interessante drum, diese drei Perspektiven. Was ich vielleicht über dich, Finzi und die sonstigen Kombinierer, die man aus Oberstdorf kennt, schon wusste, wie so Vorbereitung aussieht. Für dich war das aber gar nicht klar, wie denn das aussieht.
Nee, gar nicht. Also ich muss echt sagen, so nordische Kombi kenne ich mich eigentlich gar nicht aus, was so wie so eure Sommervorbereitung aussieht. Ich bekomme nur bei dir immer mit, dass ihr irgendwie gefühlt dauerhaft auf Lehrgang seid.
Ja, das ist schon auf jeden Fall viel unterwegs.
Ich weiß nicht, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie so eine Vorbereitung bei euch aussieht, weil was du ja auch erzählt hast, ist es irgendwie so, dass ihr meistens eine Woche Skisprung trainiert und dann die Woche drauf.
So kann man es auf jeden Fall sagen. Bei uns ist es so, dass wir, je nachdem, wie lang die Saison dann geht, das war jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen unterschiedlich, aber generell ist es so, dass wir anfangen mit dem Sommertraining so Ende April sowas, also letzte Aprilwoche nochmal. Und ja, am Anfang steht dann eigentlich hauptsächlich Ausdauertraining drauf und Krafttraining. Und eben, das ist ja das, was bei uns so cool ist, vor allem im Frühling. Frühling liebe ich auf jeden Fall, weil wenn es bei uns schön Wetter ist, dann hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und bei uns ist eben ich habe dann quasi die Freiheit beim Ausdauertraining. Ich kann Rennradeln gehen, ich kann Skitouren machen, laufen, Bergtouren, und eben im Frühling hat man da, durch das, dass die Saison ja noch ziemlich lang hin ist, hat man da eben alle Freiheiten und muss jetzt nicht speziell nur auf Skiroller trainieren. Und da steht eben einfach nur einige Stunden drauf, die man quasi abarbeiten muss. Und wie man es dann macht, ist da jetzt noch nicht so streng. Aber ja, auf jeden Fall fangen wir dann meistens so Anfang Juni zum Springen an. Und ab da haben wir dann eben den Rhythmus, wie du schon gesagt hast, dass wir eigentlich meistens eine Woche springen oder wir sind dann auf Lehrgang und treffen uns alle zusammen von Montag bis Freitag oder Montag bis Donnerstag sowas. Da fahren wir dann irgendwo hin zum Springen, also entweder halt Deutschland oder halt, ja, da wechselt man immer durch, dass man halt nicht immer auf der gleichen Schanze springt. Und ja, da treffen wir uns halt mit dem Team, mit der ganzen LG1A, mit dem Weltcup-Team. Und ja, da ist halt zum Springen ist halt besser, wie wenn jeder jetzt alleine daheim ist. Da fehlen dann auch, hat auch nicht jeder einen Trainer daheim. Und ja, zum Skispringen ist schon praktisch, wenn ein paar Leute vor Ort sind. Vor allem, weil auf so einem Lehrgang ist halt, da haben wir halt drei Trainer dabei. Und Wissenschaftler und eben auch ein Physio. Deswegen ist es auf jeden Fall besser, wie wenn man jetzt alleine daheim springt. Da wird dann aus verschiedensten Perspektiven gefilmt, dass man dann nach Videoanalyse machen kann. Und ja, da ist einfach die Infrastruktur deutlich besser. Und ja, eben genau deswegen treffen wir uns dann meistens auf dem Lehrgang alle, sammeln sich alle, eben Athleten aus dem Weltcup-Team und ja, dann springen wir und direkt quasi, da liegt dann der Fokus auf dem Springen, also so ein Sprungblock ist das quasi, das Blocktraining, also erst eine Woche springen und dann kann man heim und daheim steht dann meistens eben Ausdauertraining auf dem Plan und Krafttraining und dann nachdem wir wieder eine Woche daheim waren, fahren wir dann eben wieder und treffen uns wieder. So grob sieht es dann erstmal im Sommer aus.
Aber jetzt Springen besonders ist ein ganz gutes Stichwort für den Sommer. Es hieß von vielerlei Seite, ihr habt auch einen neuen Trainer, zu dem wir gleich noch kommen, dass der Fokus überhaupt nicht mehr auf der Ausdauer, auf dem Lauftraining lag, sondern auf dem Springen und gleichzeitig aber halt eben Corona. Wie, also vor allem interessiert es mich, weil es hieß so, es gibt ein Interview mit Hermann Weinbuch, wo er sagt, ja gut, jetzt im Ausdauerbereich, bei manchen kann man da eh nicht mehr viel draufpacken, dann lässt man die halt springen. Wird dann einfach quasi so die Blöcke zu Hause, die man halt dann selbstständig Laufkrafteinheiten macht, wird dann einfach durch noch mehr Springen ersetzt? Oder wie sah das jetzt aus?
Nee, so krass ist das nicht. Da hat er sich, glaube ich, nicht so ausgedrückt, wie das, was er sagen wollte. Da geht es einfach nur darum, dass bei den Älteren vielleicht, die haben echt ein enorm gutes Niveau im Laufen und da es schadet es nicht stark, wenn man jetzt ein bisschen Pensum vom Lauftraining wegnimmt bei denen. Die haben ja die letzten 10 Jahre da einige Kilometer und Stunden schon geleistet. Da schadet es, also wenn man da jetzt mal ein Jahr ein bisschen weniger macht, dann sollte sich da nicht so viel tun. Und dass man halt dann mehr Fokus aufs Springen legen kann, aber die trainieren trotzdem immer nur sehr, sehr viel Ausdauer. Also das ist halt nur, es wird vielleicht jetzt nicht so gesteigert, wie es die Jahre davor war und deswegen hat sich das dann so angehört, aber eigentlich ist das Training im Groben und Ganzen ist schon noch gleich.
Worauf lag der Fokus bei dir den Sommer? Also was sind noch so deine Baustellen gewesen?
Ja, also wenn man letzte Saison so sieht, die war echt schon ziemlich überragend, muss ich sagen. Aber es war oft so, dass im Springen dann doch nicht so funktioniert hat, wie es gern gehabt hat. Es waren zwar immer mal wieder gute Sprünge dabei, deswegen sonst würde man natürlich auch nicht so weit vorkommen ohne einen guten Sprung. Aber es hat einfach an der Konstanz im Springen gefehlt, meiner Meinung nach. Oder eigentlich nicht meiner Meinung, sondern einfach offensichtlich. Und das war mein Ziel auf jeden Fall, ist immer nur mein Ziel, dass ich da eben besser werde, dass ich konstanter springen kann, dass ich halt öfters gute Sprünge zeigen kann, wie es mir jetzt letztes Jahr gelungen ist. Und ja, das jetzt konkret zum Trainieren ist jetzt schwierig, aber ja, ich habe einfach versucht, im Springen vorwärts zu kommen und ich glaube, das ist mir auch gelungen, auch wenn es jetzt Anfang Sommer hatte ich ein bisschen Knieprobleme, da hatte ich eine kleine Sprungpause. Danach haben wir wieder ein bisschen schwerer getan, aber ich denke jetzt, da komme ich langsam in Schwung und bin auf einem, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Aber dann kommen wir nochmal zum Thema Sprungtraining. Als mein hab ich ein ganz interessantes Video gesehen von einem Sponsor, ich weiß nicht, ob wir den hier nennen müssen, aber mit dem Juli Schmid und eben dem Hermann Weinbruch, Trainer, wo es darum ging, dass ihr so dieses Jahr zum ersten Mal ganz anders oder viel tiefer reingeht, so haben sie es genannt, was Belastung und was Druck am Absprung angeht. Und die Skispringer machen das wohl schon seit Jahren und ihr macht es seit jetzt. Wie kann das sein? Also, dass man sieht, okay, da funktioniert das oft, also so habe ich verstanden, da funktioniert was bei den Spezialspringern offensichtlich gut. Das dauert aber, weiß ich nicht, so und so lang, bis ihr das dann quasi übernehmt.
Ja,
aber hilf mir weiter, weil also ich hab's.
Ja, das Video ist schwierig zu verstehen, aber ich finde es auf jeden Fall ganz witzig. Shoutout an Juli für seine geile Zeichnung.
Ja, die war großartig.
Aber ich glaube, so viele haben das Video jetzt nicht gesehen. Nee, aber ja, da geht es einfach darum, dass dieses Jahr eben, das ist die Frage, die mir am öftesten gestellt worden ist von Journalisten die letzten Wochen oder halt eigentlich den ganzen Sommer schon. Was macht der Heinz anders wie vorher der Acker? Also der Heinz ist unser neuer Sprungtrainer und davor war es der Ronny Ackermann und im Frühling hat er hat aufgehört und eben haben wir jetzt einen Heinz bekommen und ja, der kommt vom Spezialsprung und ja, geht die Dinge ein bisschen anders an, aber das, was sich geändert hat bei uns durch den Heinz, war jetzt nicht, glaub nur durch den Heinz, aber das Hauptding ist eigentlich, dass wir im Skispringen mehr Fokus drauf legen, eben auf die Struktursprünge im Trocknen. Also das heißt, wir gehen mehr ins Detail bei Sprüngen im Krafttraining zum Beispiel, wo man halt einfach im Trocknen ohne Anzug und alles einfach in Anverzocke geht und Sprünge macht oder verschiedenste Sprungvariationen und da eben durch die vielen Wiederholungen und da durch auf die Details Wert legt und probiert halt da es perfekt umzusetzen und eben ganz oft und dann, wenn man an Chance kommt, möglichst einfach nur noch es laufen lassen und dann, dass es quasi verinnerlicht wurde, schon im Trocknen, dass es dann quasi von allein geht. Und
okay, heißt zusammengefasst, das, was erklärt wird in diesem Video, was ich jetzt auch nur so oberflächlich angeschnitten habe, mit so, dass man dann mit der Druckplatte
dazukommen. Also,
ach so.
Und okay. Eben ist da, was bei den Springern eigentlich schon immer beliebt ist, und wir haben das schon auch schon mal gehabt, aber jetzt dieses Jahr zum ersten Mal richtigen Fokus drauf gelegt und wöchentlich oder alle zwei Wochen wird jetzt auch bei uns die Druckmessplatte mit reingenommen ins Training. Also das ist quasi eine Platte. Ich weiß nicht, ob man, ja, manche haben vielleicht schon mal so einen Test gemacht, sportmedizinische Untersuchung. Da ist so eine Platte, wo man sich draufstellt und eben, wenn man da abspringt, dann zeigt die Werte an, wie schnell die Beschleunigung, wie hoch man springt und eben den Verlauf vom Druck beim Absprung. Und das ist eben für die Struktursprünge sehr praktisch, dass man halt sieht, wie sie ausgeführt sind und was für ein Fitnesslevel man quasi mal gerade ist, weil wenn ich halt viel Ausdauer zum Beispiel trainiert habe, dann springe ich natürlich nicht so hoch, wie wenn ich jetzt ausgeruht bin. Und ja, da sieht man halt so ein bisschen, wie man in Form ist und wie es Krafttraining anschlägt.
Okay, und dass ihr das in Anführungszeichen jetzt erst macht, hängt damit zusammen, dass einfach die Trainingsform eine andere war davor und man mehr Sachen direkt an der Schanze gemacht hat, als dann die Analyse bei Trockensprüngen.
Ja, also das hängt eigentlich damit zusammen, dass wir es eigentlich auch nicht gewollt haben. Und ja, Mais hat vorher auch funktioniert. Ich glaube, es funktioniert auch ohne das, aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Und ja, durch das, dass ja letztes Jahr oder die letzten Jahre die Tendenz im Springen bei uns eher bergab gegangen ist, haben wir uns da eher dran orientiert an den Spezialspringern und deswegen haben wir das jetzt auch mit einbaut und ich glaube, das ist auch der richtige Weg für die Zukunft.
Wie ist denn, wie siehst du selber denn, also das ist nach wie vor was, was ich mir auch schwer vorstellen kann, wie so die, wie so diese Teamdynamik dann so beim gemeinsamen Sprungtraining ist, so, aber wie, also wird es besser? So, jetzt mal so ganz grob fürs ganze Team gesprochen.
Also ja, ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt besser in Form sind im Springen wie letztes Jahr zu der Zeit. Ob das jetzt nur im Trainer liegt, glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall sind wir Stand jetzt, glaube ich, besser. Aber das sieht man dann natürlich erst, wenn es dann soweit ist, in 2 Wochen in Kusamo, weil so viel internationalen Vergleich haben wir jetzt nicht gehabt, aber man kann sich selber ein bisschen einschätzen und bei uns in der Mannschaft sind ja auch gute Springer, deswegen weiß man schon, dass das Niveau bei uns allen relativ ähnlich ist gerade und das ist, glaube ich, schon ein Zeichen dafür, dass wir alle ganz gut drauf sind.
Coco, was hast du denn zu Noko denn noch so? Nachdem wir so wunderbar vorbereitet sind, wir haben ganz viele Zettel mit bunten Stationen, was diesen Winter ansteht, was die Konkurrenz macht und so weiter.
Ich weiß nicht, wollen wir nochmal über die deutsche Meisterschaft vielleicht reden? Kurz?
Ich weiß nicht, ob es da so viel zu bereden gibt. Das hat ja in ziemlich, ziemlich kleinem Rahmen
stattgefunden.
Ich muss sagen, die Bilder von den Siegerehrungen, auch bei den Spezialspringern, das sah ein bisschen traurig aus.
Ja.
Wie war's
ja,
denn?
Wir sind ja auch erst später angereist, wie die Spezialspringer. Also, ich habe auch die Bilder gesehen von den Spezialspringern, dann habe ich mir gedacht, okay, ja, das schaut echt ein bisschen traurig aus, aber im Endeffekt war es echt. Richtig cool, dass überhaupt stattfinden konnte und dass sich der Schwiegler Oberstdorf und die Verantwortlichen da überhaupt die Mühe gemacht haben, so ein Hygienekonzept aufzustellen und das überhaupt durchzuziehen, weil ich glaube, das ist aktuell schwierig, da sonst noch jemanden zu finden. Aber ich glaube, die haben es auch hauptsächlich nur gemacht, weil ja im Winter dann die Vierschanzenturnier ansteht und dass man halt vorher schon mal einen Probelauf hat. Es war sehr professionell geregelt. Man durfte auch nur mit Corona-Test starten, mit negativen Corona-Test, der nicht älter ist wie 48 Stunden. Und man musste, bevor man an die Schanze gefahren ist, musste man quasi in so eine Schleuse war das. Da hat man halt einen Fragebogen abgeben müssen, den wahrscheinlich mittlerweile jeder schon mal ausgefüllt hat, wie wenn man ins Krankenhaus geht oder wenn man irgendwo hin muss. Ich habe keine Anzeichen, ich hatte keinen Kontakt, bla bla bla, das Übliche halt. Ja. Und dann muss man halt eben auch einen negativen Test vorweisen können. Und im ganzen Stadion war Maskenpflicht, Sicherheitsabstände und ja, das war alles sehr professionell geregelt.
Also du bist in der Meisterschaft, so viel können wir schon vorwegnehmen für alle, die es nicht bekommen haben sollten. Über 10 Kilometer Zweiter geworden, hinter Fabian Riesle und vor Jakob Lange. Was, da haben wir, wenn wir so zwischendrin ab und an mal telefoniert und da hatten wir es mal kurz davon, weil das habe ich mich schon öfter gefragt als Außenstehender, wie wichtig ist denn so eine deutsche Meisterschaft jetzt, sag mal, für dich als Athlet überhaupt?
Es ist unterschiedlich. Für mich, ich habe da jetzt noch nie so viel Wert darauf gelegt, bin ich jetzt ganz ehrlich. Dieses Jahr, es ist halt ganz gut, vor allem dieses Jahr war es ganz gut, weil man halt, ja, dass man einfach so ein bisschen eine Idee hat, wo man steht, auch wenn man es davor schon weiß, von Testwettkämpfen, Trainingswettkämpfen mit dem Team, aber wenn es dann mit Startnummer und wenn es dann ein bisschen ernster ist, dann ist schon nochmal was anderes. Und dann auf jeden Fall bei uns daheim auf der Heimschanze, wo ja die WM ansteht. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man da mal gesprungen ist in der Wettkampfsituation vorher. Auch wenn es bei mir nicht so gelaufen ist im Springen, muss ich sagen. Aber ja, also für mich hat die Deutsche jetzt keinen so hohen Stellenwert. Die letzten Jahre war ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ernsthaft mitgemacht habe, weil entweder ich war leicht erkältet und habe nur Springen mitgemacht. Oder ich war halt wirklich krank und konnte gar nicht mitmachen. Ja, kein Bock, das stimmt nicht, weil die letzten Jahre war es ja mit Zuschauern und meistens ist das auch an Orten, wo es eigentlich auch echt immer ganz cool ist, mit einem Stadtkurs, wo dann echt viele Zuschauer da sind. Ja, und es gibt ein Fahrrad zum Gewinnen, deswegen so strengt man sich schon an, aber wenn man halt leicht erkältet ist, so um die Oktoberzeit, da erwischt es mich meistens mal mit einer leichten Erkältung. Aber dieses Jahr bin ich noch gut durchgekommen.
Sag.
Dann können wir eigentlich Deutsche Meisterschaft schon wieder abhaken, oder?
Ja, ich wüsste jetzt, also jetzt ganz ehrlich, aus Perspektive von außen, also es klingt sehr, sehr nachvollziehbar natürlich. Also gerade jetzt, dass man so eine Wettkampfsituation hat, gerade an einem WM-Standort und auf einer Schanze, auf der ihr ja davor nicht viel springen konntet, ich glaube erst ab August überhaupt ist es quasi so ready, dass man wieder springen kann.
Ja, die Baustelle. Ab August konnte man, also ich glaube letztes Juli-Wochenende wurden sie eingeweiht, die Schanzen.
Ja, aber also jetzt so aus außenstehender Sicht, weiß ich nicht, also ich muss jetzt ganz ehrlich selber sagen, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht groß, ob da jetzt der Riesel, der Geiger oder der Ritzek deutscher Meister wird. So. Ja. Also das Einzige, was ich mir gedacht habe, als ich die Bilder gesehen habe, war, okay, ein nices Fahrrad hätte ich auch gern.
Ja, es stimmt schon. Also für mich ist das jetzt, war es noch nie, es ist nicht so wichtig.
Aber war es dann wichtig?
Aber von Jakob hat es mir auf jeden Fall gefreut, dass er mal aufs Podest laufen konnte, weil der ist die letzten Jahre so also ein bisschen unterm Radar gelaufen oder hat Pech gehabt, deswegen war cool, dass er Dritter geworden ist und dass er jetzt im Weltcup-Team dabei ist.
Lass uns vielleicht mal ein bisschen nach vorne schauen jetzt. In 2 Wochen geht's los in Ruka. Du hast jetzt gerade schon gesagt, wie die Hygienemaßnahmen bei der Deutschen aussahen. Wie viel wisst ihr denn schon, wie es den Weltcup-Winter wird?
Ja, also wir haben jetzt von der FIS schon einige Informationen gekriegt. Es wird quasi in einer Bubble, also es heißt bei der FIS heißt es nicht Bubble, sondern Snowflake. Wir befinden uns alle in der Snowflake, wenn wir im Weltcup sind. Alle Athleten, alle Betreuer, und da darf man halt auf keinen Fall raus. Und vor der Anreise muss man einen Test machen, einen negativen. Also, und dann, wenn man bei der Anreise, also ich muss jetzt im konkreten Beispiel Ruka in 2 Wochen, muss mich daheim testen lassen. Ankunft Kusamo muss ich mich wieder testen lassen. Und dann, ich weiß nicht alle wie viele Tage, aber muss mich halt ständig testen lassen. Und deswegen, ja, es werden einige Tests werden und ja, man darf halt ja nicht raus aus der Bubble oder aus der Snowflake. Nicht mal, wir haben dann einen Koch dabei, weil wir in Ruka eine eigene Hütte haben, wo wir, oder Hütten haben, wir wohnen in keinem Hotel, dann ist es halt für uns entspannter mit dem Essen und dass man keinen Kontakt zu anderen hat. Aber der Koch darf auch nicht aus unserer Hütte raus, darf nicht einkaufen gehen. Da wird ein freiwilliger Helfer, muss ihm einkaufen. Der schreibt dann auf, was er einkaufen darf. Und unsere Skiwachser dürfen auch nicht raus. Also so ganz genau, wie es dann in der Realität ablaufen wird, weiß ich nicht. Kann es mir noch nicht so richtig vorstellen.
Aber diese Bubble wird dann quasi zu jedem Event wieder neu geschaffen. Also es ist nicht so, dass ihr euch als Team den ganzen Winter über abschottet von als oder der Weltcup-Zirkus macht jetzt nicht diese Bubble über den ganzen Winter. Also du bist jetzt nicht ab Ruka bis Schonach weg von der Außenwelt.
Nee.
Pro Standort dann.
Pro Standort, ja, weil ja. Es wechseln ja auch die Athleten. Manche, wenn jemand verletzt ist, kommt vielleicht ein anderer Athletverein, wird ausgetauscht, deswegen geht das schon mal gar nicht. Und deswegen ist bei jedem Weltcup fängt es dann wieder von vorne an mit der Testerei. Und jeder Weltcup ist dann eine neue Bubble. Aber ist ja jetzt der erste Weltcup ist ja schon abgesagt in Lillehammer. Yes. Eben Langlauf, Skisprung und Langlauf, Skisprung, Damen und eben mir. Das heißt zwar, sie suchen auch einen Ersatztermin, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nichts wird.
Ja, wir
wenn
machen
man den Kalender von den Langläufern anschaut, da findet man nichts.
Obwohl, bei den Langläufern würde man sogar noch ein Wochenende finden, Anfang Februar.
Ja, die haben ein Reservewochenende Anfang Februar. Ja. Aber das halt dann vor der WM. Und dann,
aber
dann
da, bei dem Wochenende sind wir halt unterwegs, deswegen.
Ja, genau, das seid ihr Klingenthal, glaube ich.
So ein nordisches Wochenende nicht klappen. Ja.
Aber wie ist das, habt ihr weil zum Thema Bubble und Nicht-Bubble, da finde ich, müssen wir nachher bei den Langläufern nochmal kurz drüber sprechen. Aber habt ihr dann auch Charterflüge und so weiter? Oder ist das halt einfach, okay, nee, es ist halt einfach Test vor Ort und wer positiv ist, ist halt nicht dabei?
Also man muss nicht mit dem Charterflug fliegen, aber die FIS hat einen Charterflug. Da kann sich halt die Nation dann ein Ticket kaufen. Und wir nehmen jetzt auch den Charterflug von München direkt nach Kusamo. Das ist sehr, sehr cool für uns, weil die letzten Jahre hat man, also da gibt es eigentlich keine direkte Verbindung. Da landet man immer in Helsinki zwischen und da war man eine sehr lange Aufenthaltszeit. Also das für uns ist eigentlich positiv, dass er mit dem Charterflug geht's direkt. Das ist entspannt.
Mal eine andere Frage, die ganzen Corona-Tests zahlt jede Nation selbst, oder?
Ja. Ja, das habe ich auch, habe jetzt auch schon von mehreren gelesen, vor allem im Langlauf. Ich glaube, die USA und nochmal eine Nation hat gesagt, sie können nicht alle
die Weltcups. Russen.
Die Russen auch.
Ja, da hat auf jeden Fall die Damentrainerin, deren Name ich immer vergessen hat auf jeden Fall gesagt, dass sie es mal hochgerechnet hat und sie bräuchten eine 500.000 Euro nur für Tests.
Ja, das reicht gar nicht. Also das ist vielleicht nur für Langlauf.
Also, ja, nur für Langlauf, ja.
Ja, also eben die Amerikaner, die sagen, sie können nicht alle Weltcups fahren, weil sie sich die Tests nicht leisten können.
Jetzt bei euch, bei den Kombinieren?
Beim Langlauf habe ich gelesen. Und bei uns habe ich jetzt noch nichts gehört, aber die Amis sind bei uns jetzt auch nicht so. Die haben jetzt kein so gutes Förderkonzept, da geht viel über Spenden und die Sponsoren sind jetzt auch nicht so riesig, also ja. Die müssen da schon selber einiges zahlen, deswegen glaube ich, dass da auch eng wird.
Aber weißt du irgendwas zum Thema außereuropäische Teams, weil das im Langlauf auch, wir kommen nachher auch nochmal drauf, aber jetzt zum Beispiel die Japaner oder so, sind die dann den ganzen Winter in Europa?
Ja, also das weiß ich bei den amerikanischen Teams, da hat der Taylor Fletcher, ein Kombinierer, hat letztens gepostet, bye-bye USA, see you in April. So die ziehen auf jeden Fall durch.
Das ist eine krasse Ansage.
Ja, und die Japaner, die ziehen normalerweise eigentlich immer durch. Also die sind das aus den letzten Jahren eh schon gewohnt. Die haben es da, die sind normalerweise, die sind jetzt sogar mehr daheim wie sonst, weil sie, die werden normal im Sommer schon mal einmal in Europa und dann eigentlich haben die 1. November Anreise, Vukati in Finnland, da haben die ihre Basis und von da aus geht's dann, ziehen sie dann durch bis März. Also ich denke, dass es dieses Jahr nicht anders ist, außer dass sie jetzt halt erst anreisen dürfen.
Ja, das habe ich auch gelesen. Also Japan, USA und Kanada werden den gesamten Winter in Europa verbringen, um halt die Quarantäne zu vermeiden.
Ja. Ja, und bei den Japanern ist eh, die sind echt ziemlich, also für die ist das nichts Außergewöhnliches, so lange dann unterwegs zu sein. Bei uns wird da, ich glaube, Lagerkoller entstehen, aber da ist es normal. Die fliegen, bei denen gibt es ja kein Weihnachten. Ja. Die fliegen dann über Weihnachten heim, machen dann an Weihnachten die japanische Meisterschaft und fliegen dann wieder nach Europa. Und dann nicht mal über Weihnachten sind sie einen Tag daheim.
Ja klar, gut, aber das ist wahrscheinlich für alle so, die nicht aus Europa kommen, einfach weil halt ja, so bis auf, sagen wir mal, 4-5 Stationen im Jahr ja eigentlich alles in Europa stattfindet. So, die großen Stationen sind eigentlich auch immer in Europa. Also klar, ist wahrscheinlich einfach eine ganz andere Gewöhnung, weil du eh immer dahin musst, wenn du irgendwie wettkampffähig sein möchtest.
Ja, klar.
Aber kommen wir doch mal zum Thema wettkampffähig. Weil du immer wieder meinst, ja, man sieht jetzt erst in Ruka, wie die anderen drauf sind. Ist das krasser nochmal als sonst? Weil man auch bei Lehrgängen und so keine anderen Nationen trifft?
Bei den Lehrgängen haben wir schon mal wieder immer hin und wieder mal andere Nationen getroffen. Die Österreicher trifft man viel. Italiener. Wir haben schon ein paar getroffen, aber jetzt direkt, dass man so einen richtigen Vergleich hatte, eben nicht, weil normal hat man einen Summer Grand Prix, da weiß man dann schon ein bisschen, wie man steht. Obwohl das auch nicht so aussagekräftig ist, weil im Sommer und Winter ist dann, ja, alle kommen aus einer anderen Trainingsphase im Sommer beim Summer Grand Prix. Deswegen ist es erst wirklich in Kusamo, dann sieht man es dann.
Es geht aber ja vor allem um eine Nation, wenn man ehrlich ist.
Norwegen.
Ja, offensichtlich.
Ja. Ja, aber man muss auch sagen, also wir Sportler reden immer so, wenn wir von Kusamo reden. Ja, also Kusamo, da passiert eh irgendwas. Also das ist jetzt nicht, das ist oft vom Wind her ganz schwierig. Also ich war schon mal in Kusamo eine Woche und wir haben keinen Sprung gemacht, weil es zu viel Wind war. Sehr windanfällig, die Schanze. Und ja, die ist sehr, sehr schwierig zum Springen. Also wenn man nicht so gut springt, dann kann es gut sein, dass man, also wenn man da einen kleinen Fehler macht, kann es sein, dass man eben ganz oben schon landet und keine 100 Meter springt. Und dann kann man sich das Langlaufen schon sparen. Also es gibt Jahre, da ist der Gesamtweltcup-Sieger in Kusamo ganz weit entfernt. Also da hat es jeden schon mal erwischt. Das ist immer schwierig zu bewerten, wie die Form dann ist. Im Laufen schon, das ist eine harte Strecke, also da kann man schon sehen, wer da guten Form ist am Springen. Die, wo gut springen, kann man auf jeden Fall sagen, aber eben eine ganz spezielle Schanze.
Lass uns doch vielleicht mal über deinen größten Konkurrenten sprechen, den Winter, also würde ich zumindest sagen. Magnus Rieber hat ja wohl auch sehr starke Leistungen bei den norwegischen Meisterschaften im Sommer gezeigt. Da ist er bei den Spezialspringern ganz vorne mitgesprungen. Was glaubst du, wie stark wird er den Winter sein?
Ja, also bei den norwegischen Meisterschaften im Spezialsprung hat er schon oft FTS mitgemacht. Die sind traditionell immer am Midstubaken in Oslo auf der Normalschanze, also nicht am Holmenkollen, sondern daneben ist dann nochmal eine kleinere Schanze. Und das ist seine Heimschanze. Ich glaube, das ist auch seine Lieblingsschanze. Und da war er auch schon mal Zweiter. Also ist er schlechter geworden, wie es scheint. Nee, also ist er immer nur extrem gut. Aber ja, ich glaube nicht, dass sich da so viel geändert hat bei ihm. Ich denke, der wird immer nur alles in Grund und Boden springen. Und im Laufen wird er sicher auch nicht viel schlechter geworden sein, sondern eher besser.
Kannst du also in Grund und Boden laufen?
Ja, so leicht ist es nicht. Also letztes Jahr habe ich es zweimal geschafft, ihn zum Schlagen. Ja, im Laufen ist er auf jeden Fall eher zu greifen wie im Springen. Aber auch, also auch im Laufen ist er wirklich einer der Besten. Das ist einfach ein krasses Ausnahmetalent.
Wenn es ums Laufen geht, also Wie gehst du das an, wenn du weißt, okay, weiß ich, du bist nach dem Springen vielleicht, er springt alles in Grund und Boden, dann weiß ich nicht, Öfterbeek, Graback, irgendwer vor dir, du auf drei oder so, sag mal so im Gesamtweltcup ungefähr, gehst als Dritter ins Laufen. Wie gehst du das taktisch an, wenn du sagst, okay, heute, also wenn du sagst, okay, ich bin fit, heute, wir könnten schon packen?
Ja, das ist immer eine Frage eben nach dem Sprungergebnis, wie weit bin ich hinter ihm?
Ja, klar.
Und wie ist die Rennsituation? Also, wenn es jetzt genau so wäre, Rieber erster, Graback zweiter, ich dritter, dann kommt es halt auf jeden Fall auf die Abstände an. Also, wenn der Rieber dann eine Minute vor mir ist, dann hol ihn nicht ein. Also wenn ich keine Hilfe von einem anderen habe, dann hole ich ihn auf keinen Fall ein, weil er selber auch gut läuft. Aber wenn die Konstellation dann so ist, dass der Graback und ich oder vielleicht noch ein anderer starker Läufer zusammenlaufen kann, dann sind wir halt, wenn wir zu dritt oder zu viert sind und uns eben gut abwechseln können, dann kann es schon mal sein, dass man eine Minute einholt. Aber ja, das kommt immer auf die Konstellation drauf an. Ich schaue mir halt die Liste an mit den Trainern zusammen und dann schaut mal, ja, wer ist so um einen rum, wer ist wie weit weg und mit wem könnte man sich vielleicht zusammentun, dass es noch weit mehr nach vorne geht. Und oft ist es halt dann so, oder letztes Jahr war es dann so, dass man halt selber alles machen muss, wenn nicht so viele gute Läufer außen rum sind. Ja, dann gibt es halt einfach nur Vollgas laufen und dann sieht man es dann im Rennen, wie nah man rankommt oder ob man verliert.
Also gilt prinzipiell einfach auch für euch, die Norweger einfach als, als Team attackieren, es ist ja dann doch auch oftmals, schönerweise, nicht so unwahrscheinlich, dass vielleicht auch noch ein oder zwei deiner Teamkollegen irgendwo unter den Top-Leuten mit die Läufe gehen. Hoffen wir es mal, dass ihr sprungmäßig eher auf einem Level seid. Ich glaube, wir müssen langsam mal Sportart wechseln, sonst werden wir wieder so unfassbar lang und da haben sich auch Leute beschwert, dass es so lang sei. Aber wir müssen natürlich auch, außer findest du hast irgendwas, worüber du unbedingt sprechen möchtest, was wir jetzt vergessen haben, was super wichtig ist für die Saison.
Nee, also gerade spontan fällt mir nichts ein.
Na, man muss ja auch eh dazu sagen, man kann sich sicher an der einen oder anderen Stelle fragen, warum sprechen die darüber nicht und darüber nicht. Wir machen ab jetzt jede Woche eine Folge. Wir werden zu jeder Sportart noch so viel sprechen und das ist einfach nur der Auftakt, was heute passiert. Aber wir haben uns ja, Coco, du hast, glaube ich, beschlossen in der letzten Folge, dass wir zu jeder Sportart jetzt einen Tipp abgeben müssen, jeder. Ja. Darum darfst du jetzt auch anfangen.
Ah, Kombination Damen müssen wir noch ansprechen, natürlich.
Ach so, natürlich, ja.
Es gibt dieses Jahr zum ersten Mal Weltcup-Kombination Damen, was natürlich cool ist. Dass die noch nicht so weit sind, das ist auch klar, aber das ist immerhin mal ein erster Schritt, dass die auch einen Weltcup haben. Auch wenn, ich glaube, in Lillehammer wäre das geplant gewesen, aber der fällt ja jetzt aus, also müssen sie nur ein bisschen warten. Aber ja, mal schauen, ob ihr drei nordische Kombiniererinnen zusammenbringt. Da bin ich mal gespannt.
Da bin ich raus.
Hola.
Hello.
Das haben wir wieder.
Das sind wir wieder, ja.
Warum sind wir denn nochmal hier, Vinzenz?
Ja, weil ich den blöden Fehler gemacht habe, keinen Flugmodus im Handy reinzumachen, wo ich es aufnehme. Da läuft es übers Mikro. Und ich wurde angerufen und durch das wurde die Aufzeichnung abgebrochen. Und jetzt haben wir die letzte halbe Stunde, wo es ums Thema Langlauf und Skisprung geht. Leider ist dies verloren gegangen, deswegen nehmen wir es nochmal auf, aber ich denke, einen Tag später ist auch noch okay.
Passiert mal,
ja. Hilft ja nichts.
So, ja, deswegen sind wir heute auch an drei unterschiedlichen Orten. München, Garmisch, Oberstdorf, ganz, ganz solides Bermuda-Dreieck eigentlich, was den Bayerischen Alpenraum angeht. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, dann hat deine Aufnahme abgebrochen an dem Punkt, wo es um die nordische Kombination bei den Damen ging. Und das Einzige, was ich zu dem Thema noch hätte, wäre eine Frage, über die haben wir gestern auch schon gesprochen, aber leider nicht drauf. Weil Svenja wird diesen Sommer, nachdem sie, die ist jetzt auch nicht mehr die allerjüngste, sagen wir mal, mehrere Jahre Skisprung-Weltcup war und jetzt zu den Kombiniererinnen gewechselt ist. Und ich wollte einfach mal fragen, als Kombinierer, kann das funktionieren? Also kann man jetzt überspitzt gesagt in einem Sommer auf dem Level, auf das Level ins Laufen kommen, was man braucht?
Ja, das ist natürlich nicht möglich. Man hat es jetzt auch gesehen, weil das werden ja, ich glaube, schon einiges trainiert, aber klar, von 0 auf 100 geht nicht. Sie hat zwar davor auch schon ein bisschen außer trainiert, glaube ich, mit Langlaufen und so schon angefangen, aber auch bei den Kombiniererinnen ist das Niveau jetzt mittlerweile schon etwas höher, deswegen von 0 auf 100 geht nicht. Und sie hat jetzt da auch bei der deutschen Meisterschaft das gleich gemerkt, dass die jungen Mädels ihr davonlaufen. Aber vielleicht kann sie sich ja noch ein bisschen entwickeln.
Aber hast du irgendwie mal was von der gehört, also was ihre Ambition da ist oder so?
Ja, ich glaube, sie hat schon auf jeden Fall hohe Ambitionen. Sie will, glaube ich, auf jeden Fall zur WM und ich glaube, ihr Ziel ist schon eine Medaille. Also ich glaube, sie wechselt das jetzt nicht, um dann im Mittelfeld mit zum Schwimmen. Weil sie ist ja Weltmeisterin schon im Mixteam, glaube ich. Und im Spezialsprung. Und ja, ich glaube nicht, dass sie das jetzt nur macht, um dann so ein bisschen mit zum Springen, also oder und zum Laufen. Deswegen, ich glaube, sie hat sich schon ein bisschen leichter vorgestellt, wie sie jetzt ist in der Realität.
Aber ganz ehrlich, es wäre ja auch komisch, wenn das einfach so gehen würde. Ich meine, würden die ganzen anderen, die jetzt die letzten Jahre Langlauf trainiert haben, würden die auch irgendwas falsch machen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auch wenn das echt nur alles junge Mädels sind bei uns, aber auch die haben schon ein paar mehr Ausdauerjahre auf dem Buckel.
Mehr Kilometer geschrubbt. Ja, zur Damenkombination müssen wir leider insgesamt sagen, dass, da haben wir uns gestern auch besprochen, dass man mit einer Saisonprognose wahrscheinlich noch nicht viel richtig machen kann, gerade weil die Saison, wenn es denn so funktioniert, bei den Kombiniererinnen ziemlich kurz ist, sagen wir mal.
Ja, die hätten ja den ersten Weltcup dieses Jahr und das steht auch noch ein bisschen in den Sternen, weil in Lillehammer fällt es ja jetzt aus und dann ist, glaube ich, der erste Weltcup rein theoretisch in Otepää und ist ja auch noch alles unsicher und da kann man bloß hoffen, dass sie jetzt ihren ersten Weltcup machen dürfen und dann sind sie ja auch schon bei der WM dabei, gibt es die ersten Medaillen.
Dann sind wir somit, glaube ich, mit der Kombination durch. Bei den Damen verfolgen wir natürlich, wie sich das entwickelt, wie sich dieser Sport auf Weltcup-Niveau weiterentwickelt. Und kommen aber zur nächsten Sportart, zu einer Sportart, von der du über dich behauptest, Finzi, dass du dich überdurchschnittlich gut auskennst.
Ja, also wenn man den Vergleich zu einem normalen Deutschen nimmt, da ist ja, wir reden übers Langlaufen und im Langlauf ist in Deutschland ja bisschen rückläufig, die Zuschauerzahlen und generell die Aufmerksamkeit und deswegen für mich ist es immer noch eine super spannende Sportart und ich bin ein großer Fan, weil ich es natürlich selber auch mache und deswegen auch weiß, was das für eine Leistung ist, was die bringen, aber in Deutschland generell ist eben vor allem, sie kriegen nicht mehr TV-Live-Zeiten und ganz wenig nur noch im Fernsehen, deswegen ist natürlich die Aufmerksamkeit weniger geworden.
Aber glaubst du, man kann langlaufen, weil das die Frage habe ich mir neulich gestellt, zum Thema Reichweite und Aufmerksamkeit. Und ich bin, ich schaue es mir natürlich auch sehr gerne an, wenn es denn die Möglichkeit dazu gibt. Bin auch großer Fan, aber glaubst du, man kann nur so wirklich Langlauf-Fan sein, wenn man selber Langlauf-Erfahrung hat, jetzt mal egal auf welchem Level oder Niveau?
Ja, also ich glaube, das geht auf jeden Fall. Man hat es gesehen, so vor 10 Jahren, 15 Jahren. Da war in Deutschland schon echt schon ein Langlauf-Hype, wo die erfolgreichen Jahre waren. Da waren die Sportler wie Teichmann, Angerer, Philipp Sommerfeld, ja. Die haben dominiert im Weltcup und dann ist natürlich auch zu Recht die Aufmerksamkeit da. Aber das ist jetzt durch das, dass die deutschen Athleten jetzt gerade nicht so erfolgreich sind, schwierig über das zu kommen und daher müsste man wahrscheinlich, fordern ja auch viele, an den Formaten ein bisschen arbeiten, aber es stellt sich ja nicht so leicht raus.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ziemlich großes Fass, was wir jetzt aufmachen, wenn wir darüber reden, was man vielleicht ändern müsste, damit der Langlauf wieder attraktiver wird in Deutschland.
Ja, da haben wir schon auch so viel drüber gesprochen und haben uns jetzt aber geeinigt, dass wir das mal separat besprechen, weil es gibt gerade auch von Trainerseite und so weiter viel Kritik an der FIS und wie sie Weltcups austragen lässt. Aber das ist ein großes Thema und wir wollen erstmal aufs Sportliche schauen. Und fangen wir vielleicht, weil du gerade schon gemeint hast, aktuell finden sie die deutschen Athletinnen und Athleten kommen nicht an diese Dominanz vor 15 Jahren, bei weitem nicht. Und sind nicht so erfolgreich. Hast du über den Sommer was mitbekommen vom deutschen Langlaufteam?
Ja, klar. Also ich habe immer mal wieder Kontakt mit den Langläufern auch und man trifft sich hin und wieder. Ja, ich kann da bloß sagen, die trainieren, glaube ich, schon auch extrem viel. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie am Trainingsfleiß liegt, dass die Erfolge ausbleiben. Ja, es ist glaube ich, einfach schwierig, da zum sagen, an was es liegt. Es gibt da einfach die großen Langlaufnationen wie Norwegen, Schweden, Finnland, Russland. Da ist eine ganz andere Masse da an Athleten. Da ist natürlich ein ganz anderer Konkurrenzkampf. Da ist klar, dass da mehr gute Langläufer rauskommen, aber dass in Deutschland dann jetzt so nicht läuft, wie es jetzt gerade ist, da verkaufen wir uns, glaube ich, auch unter dem Wert. Und ich glaube, dass die Athleten schon mehr drauf haben.
Ja, weil ich hab neulich ein ganz interessantes Interview mir gegeben mit Jochen Behle und der sagt, ja gut, es kann natürlich auch einfach sein und das hält er für nicht so unwahrscheinlich, dass wir einfach gerade in einer Zeit sind, an dem nicht die Leute irgendwie irgendwas falsch machen oder irgendwie deutlich mehr machen müssten, sondern vielleicht einfach kein Athlet, keine Athletin auf diesem Niveau halt existent ist, sagen wir.
Ja, es ist ja so. Also die sind ja alle nicht mehr so jung. Ich sage, die könnten sicher ein bisschen besser sein, aber es ist klar, wenn du jetzt in Russland gibt es tausende Langläufer, in Norwegen tausende Langläufer, wenn du da in einem Jahrgang bei den Schülern 500 Leute hast, dann kann man natürlich, dass da mal ein Superstar rauskommt, ist natürlich wahrscheinlicher wie in Deutschland, wenn da vielleicht 30, 40 Langläufer sind im Nachwuchs. Das ist auch klar. Und da muss man einfach hoffen, dass da wieder sich mehr jetzt für den Langlaufsport begeistern und dass da in den nächsten Jahren von den Jungen mal einer durchstartet. Ja. Aber kann man mal auf die kommende Saison, oder? Es geht ja in Kuusamo mit uns zusammen los und ich denke, da werden die üblichen Verdächtigen wieder diesen Weltcup-Winter oben stehen. Da wird nichts an den Norwegern und an Bolschunow und Niskanen vorbeigehen. Deswegen, ja, da hat sich, glaube ich, jetzt nicht so viel getan. Oder was meinst ihr?
Boah, ich glaube auch nicht. Also fangen wir vielleicht mit den Damen an und man schaut sich so an, was über den Sommer so passiert ist. Dann ist eine der ersten Schlagzeilen, die man so findet, dass Therese Johaug natürlich in unfassbarer Form ist wie immer und diesen Sommer mal nebenbei noch irgendwie an einem Leichtathletik-Event teilgenommen ist und die WM-Norm im 10.000-Meter-Lauf gelaufen ist mit, boah, ich weiß nicht, 31,40 oder was waren. Auf jeden Fall eine Zeit, mit der sie bei der Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 Europameisterin geworden wäre. Und man denkt sich einfach nur, ja, so sieht es dann wahrscheinlich auch irgendwo in der nächsten Weltcup-Saison aus, dass die einfach wieder alles in Grund und Boden läuft. Oder Coco?
Ja, ich glaube auch. Also darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Also ich glaube auch, dass Therese Johaug wieder alles in Grund und Boden laufen wird. Ich muss sagen, ich bin sehr traurig, dass Anne Ingwild Flugstad Östberg nicht dabei ist. Sie hat ja gesundheitsbedingt und auch verletzungsbedingt die Saison abgesagt. Ich glaube, sie wäre eine gewesen, die so ein bisschen an Therese Johaug hätte rankommen können. Das hat man ja auch die vergangenen Jahre schon ab und zu mal gesehen. Ansonsten denke ich, müssen wir auf jeden Fall eine Heidi Weng wieder auf der Rechnung haben oder bei den Schweden eine Ebbe Andersson oder vielleicht sogar eine Frida Karlsson. Ich denke, das wären so die Favoriten diesen Winter.
Ja, bei der Ingvild Flugstad Östberg, da, die hat ja Essstörungen. Sie hat Magersucht, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat sie ein Ernährungsproblem. Ich habe irgendwas gelesen letztens im Internet, dass sie nicht genug essen kann nach dem Training, dass sie sich wieder regeneriert, dass sie die Umfänge durch genug Essen auffangen kann. Das heißt, es war ein bisschen komisch übersetzt. Ich habe das Norwegisch einfach in Google-Übersetzer eingegeben, aber das ist schon krass. Also sie ist jetzt nicht durch die ärztlichen Untersuchungen von Norwegen, hat sie keine Freigabe für den Weltcup gekriegt und das ist schon heftig.
Ja, wegen dieser Verbandssperre war sie ja am Anfang oder halt letzten Herbst / Anfang Winter ja auch schon vom Verband gesperrt und ist dann erst zur Tour de Ski eingestiegen und hat dann im Februar einen Fersenbruch, einen Ermüdungsbruch in der Ferse. Also super kurze Weltcup-Saison und trotzdem halt noch fünfte im Gesamtweltcup. Und jetzt halt leider nicht dabei.
Und ich glaube, im Sommer kam dann sogar noch ein zweiter Ermüdungsbruch dazu. Also es addiert sich halt dann.
Ja, und was ich da noch interessant fand an der Story, also sorry, dass wir jetzt über eine Athletin ein bisschen länger sprechen, die gar nicht dabei ist. Aber ich habe ein Interview gelesen, da ging es darum, dass sie auch im Heilungsprozess Struggle hatte, weil es zum ersten Corona-Lockdown war und Probleme gab mit Physiotherminen, mit Arztterminen und so weiter. Das war natürlich auch super scheiße, also wenn du wegen Corona halt quasi deine Verletzung nicht richtig aushalten kannst.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. In Norwegen, da sind die ganzen Maßnahmen also die haben eigentlich ein kleines Land ein großes Land von der Fläche her mit wenig Einwohnern, aber Corona nehmen sie doch extrem ernst und sind da echt extrem strikt. Und ich glaube, da war es im Lockdown oder vielleicht war es dann eben noch schwieriger wie bei uns.
Ja, aber wir können festhalten zum Thema Favoritinnen. Therese Johaug, Hedy Wenck vielleicht.
Eva Andersson. Natalia Nebrajewa aus Russland.
Ja, die Langläufer, sind ja viele Langläufer, bereiten sich in Munjo in Finnland auf den Weltcup vor in Kuusamo. Und da habe ich jetzt eine Ergebnisliste gesehen von einem Testrennen, da war die Kata Hennig eben auch Dritte. Und die, also das waren hauptsächlich Russen am Start und ein paar andere Nationen, eben Russland, Deutschland und ich glaube Slowenien war noch dabei bei den Damen und da war die Nebrajewa Erste und die Hennig Dritte, was auf jeden Fall ein richtig gutes Zeichen ist, würde ich sagen.
Und die Ergebnisse, da habe ich nämlich auch gesehen vorhin, Viktoria Kahl ist Vierte geworden und Laura Gimler Fünfte.
Ja, also da haben sie auf jeden Fall sich richtig gut geschlagen. Die Herren habe ich auch in den Ergebnisliste gesehen, da gewinnt Niskanen. Klassisch natürlich seine Spezialdisziplin, da ist er wirklich klassisch Einzelstart, da ist er wahrscheinlich mit Abstand der Beste in den letzten Jahren. Und er gewinnt vor Tschawotkin und Bolschunow, die zwei Russen. Und da war ein Friedrich Moch, der bei uns aus der Gegend aus dem Allgäu kommt, extrem junger Athlet, der war auch nicht weit weg, ich glaube 8. Platz oder was, nur eine halbe Minute kriegt vom Bolschunow, was echt eine backstarke Leistung ist. Aber Weltcup ist dann doch was anderes und da kann man hoffen, dass er da anschließen kann.
Ja, auf jeden Fall. Zu Friedrich Moch hat sich der Bundestrainer Peter Schlickenrieder auch schon geäußert, dass der Performance-Test ZLK wohl schon sehr positiv aufgefallen sei und ihm generell gefällt, dass gerade bei den Herren, bei den Deutschen, die Jungen aufschließen, also um das anzuschließen, was du vorhin meintest, es scheint wohl für die Zukunft nicht so schlecht auszusehen, was nachkommt.
Ja, hoffentlich kann sich ein Friedrich so weiterentwickeln, wie er es jetzt in den letzten Jahren getan hat und dass da eben der nächste Schritt dann auch noch kommt.
Wollen wir sonst noch kurz bei den Herren über die Favoriten für diesen Winter sprechen?
Ja, Johannes Kläbo, oder?
Wenn seine Freundin ihm kein Corona mitbringt. Das habt ihr abbekommen, oder?
Ja, da liest man ja wilde Sachen, wer da alles in Quarantäne muss vor, oder er isoliert sich ja komplett selber und seine Freundin muss in Quarantäne und die Family, glaube ich, wenn sie ihn treffen wollen und Kontakt mit anderen hatten. Also der hat da ganz schön Angst vor Corona, wie es scheint.
Ja, aber das hört man ja doch auch von vielen Athleten, die sich ernsthaft Gedanken machen, wegen halt möglichen Folgeschäden.
Ja, ist klar, man weiß nicht genau, was passiert mit der Lunge, wenn es einen wirklich erwischt. Aber ja, deswegen eine ganze Saison aufs Spiel zu setzen oder sagen, dass man gar keine Kontakte mehr hat, für mich schwierig, aber ist ja jedem selber überlassen.
Aber ist es so, um an der Stelle nochmal das persönlich zu übertragen, weil du ja dir auch Gedanken machen musst, nur halt in einer anderen Disziplin, aber dir dasselbe Programm im Großen und Ganzen bevorsteht, ist das dein Punkt dazu, dass du sagst, okay, du bist vorsichtig, aber du bläst jetzt nichts ab deswegen oder so?
Ja, also ich bin auf jeden Fall auch richtig vorsichtig, speziell jetzt aktuell. Versuche ich auch, meine Kontakte so weit wie möglich klar einzuschränken, aber ja, mit meinen Eltern, mit der Family ist halt, da sage ich jetzt denen nicht, ich will euch nur treffen, wenn ihr in Quarantäne geht's davor, also so übervorsichtig bin ich da jetzt nicht und ich glaube auch nicht, dass ich mich da jetzt anstecke, wenn ich da mal an einem Tisch sitze mit denen zusammen was ist oder meine Freundin in Quarantäne schicke, vor sie mich treffen darf.
Ja, Johannes Kläbo, verrückter Mann, auch verrückt, dass er diesen Sommer einen Deal mit einem Radsportteam oder bei einer Tankstellenkette, man weiß es nicht so ganz genau, das müssen wir mal noch aufklären, unterschrieben hat, der ihm wohl sehr viel Geld einbringt, aber was würdet ihr sagen, kann Kläbo als Gegenspieler zu Bolschunow, sprich Distanz gegen Sprint-Spezialist, wie geht es aus dieses Jahr?
Schwer. Also ich glaube, schon, dass Bolschunow wieder den Gesamtweltcup gewinnt. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wenn alle Rennen stattfinden wie geplant, dann hat, glaube ich, der Bolschunow die Nase vorn. Aber man weiß ja nicht, was kommt diesen Winter. Und wenn es eher sprintlastig wird, dann kann es natürlich gut sein, dass der Kläbo das Rennen macht, weil er ja in den Sprints eigentlich unangefochten ist.
Ja, aber alles, was über den Sprint hinausgeht, ist einfach Bolschunow auch krass. Am Skiathlon, die 50 Kilometer klassisch, glaube ich, kurz vor Saisonabbruch, sich auch noch geholt.
Ja, also in der Distanz ist er überragend, muss man sagen. Da wird es interessant. Jetzt war er nur Dritter bei dem Testrennen, aber ich glaube nicht, dass sich da was fehlt im Weltcup. Der wird da wieder Vollgas geben und wird schwer, dass da ihn jemand knacken kann.
Du hast doch erzählt, der hat sich auch verrückte Sachen einfallen lassen zum Training während Corona.
Ja, also wenn man Bolschunow auf Instagram folgt, da sieht man ganz witzige Sachen ab und zu, weil da seine Trainingsmittel ein bisschen anders sind wie bei anderen. Eben hat er sich letztes Jahr auch schon mal im Sommer in seinen Garten oder in so ein Feld eine Schneespur gelegt mit altem Schnee, aber die genau nur so breit ist wie zwei Paar Ski. Also er war einfach klassisch schieben auf einer ganz dünnen Schneespur im Sommer. Und dieses Jahr hat er sich dazu noch so Matten gekauft, so Plastikmatten, weiß nicht mit was zu vergleichen, wie vielleicht bei uns auf der Schanze, wo er dann 100 Meter hin und her mit Langlaufski läuft im Sommer. Also der macht sich da auf jeden Fall verrückt und dem macht, der ist, glaube ich, abgestumpft, was Trainingslänge angeht und Langeweile beim Training. Also der kann hin und her laufen, ohne dass es ihm was ausmacht.
Ja, schon crazy, der Typ. Ansonsten, Ivo Niskan, glaube ich auch, dass der zu den Top 3 gehört oder vielleicht auch zu den Top 5. Ich glaube, die anderen Norweger werden sicherlich auch wieder sehr stark sein.
Ja, also Ivo, wie vorher gesagt, klassisch Gott. Der wird auf jeden Fall die klassische Einzelstarts, wird auf jeden Fall wieder vorne mitspielen.
Dem kann man sich nur anschließen und dann wollen wir doch auch hier noch auf Favoriten schauen. Wer mag anfangen?
Deine drei.
Fange ich mal mit den Damen an. Therese Johaug gewinnt den Gesamtweltcup vor Eva Andersson, vor Heidi Weng.
Was anders sind auf zwei. Deine.
Ja, auf zwei.
Ja, ich sag auch, Therese Johaug gewinnt. Und ich sag auf. Ich sag Heidi Weng auf zwei. Und über Andersson auf drei. Drehen wir es um.
Also ich sag heute was anderes wie gestern. Auf jeden Fall Therese Johaug auf 1. Auf 2 sage ich diesmal Natalia Nepreyeva. Aber wenn sie letztes Jahr ihre Saison ein bisschen durchwachsen war, aber das Jahr davor war sie ja wirklich extrem stark und ich glaube, dass sie eben im Sprint auch mehr Punkte holen kann, wie zum Beispiel Eva Andersson. Deswegen sage ich Therese Johaug auf 1, Nepreyeva 2 und 3 Eva Andersson.
Zu den
das
Herren.
Das ist meine Ansage. Dann die Herren Coco, du wieder.
Erster Alexander Bolschunow vor Johannes Kläbo vor Schürrette.
Okay. Ich sag Bolschunow, Kläbo, Niskanen.
Ich sag auch Bolschunow 1, Kläbo 2 und auf 3. Jetzt muss ich was anderes sagen. Dann sage ich mal auf 3. Ein Norweger. Emil Iversen. Weil
such dir irgendeinen aus.
Ja, Emil Iversen, weil es einfach ein geiler Typ ist. Den feiere ich. Der macht einfach einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Deswegen, außerdem ist er natürlich auch sau stark. Deswegen schätze ich den auf 3.
Ja, top.
Top.
Switchen wir zum Skisprung, oder?
Switchen wir zum Skisprung. Heide, ich muss noch einen Marker setzen, vergessen. Ja, dann machen wir doch das. Jetzt muss ich nur kurz meine Zettelwirtschaft wieder sortieren. Ein bisschen was habe ich ja vorbereitet. Coco, du müsstest schon ready sein.
Lass uns vielleicht mit dem Weltcup-Kalender für die kommende Saison anfangen, oder? Ein Highlight jagt das andere.
Ja, das ist, also ist natürlich das offensichtlichste aller Themen. Was haben wir denn alles, Finzi? Es ist nämlich unfassbar viel.
Ja, also ich habe es jetzt auswendig nicht im Kopf, aber beim Skisprung-Weltcup ist es einfach nur krass. Vor allem dieses Jahr durch das, dass im Dezember noch die Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica nachgeholt wird von letztem Jahr. Das fängt dieses Jahr der Weltcup ja an in Whistler, jetzt kommendes Wochenende. Und dann geht's schon weiter in Kuusamo, dann Tchaikovsky und dann geht's eben direkt zur Skiflug-WM. Dann folgen nochmal zwei Weltcups, glaube ich, und dann folgt schon die Vierschanzentournee.
Ist nur einer noch, Engelberg ist noch, dann Tournee, ja.
Ja, dann Engelberg und dann schon die Tournee und dann gibt's ja so viele verschiedene Formate. Das, was vielleicht beim Langlauf fehlt und vielleicht bei uns auch fehlt, dass es weniger so Tours gibt, gibt's vom Skisprung en masse sowas wie Willingen 5 oder Planica 7 gab's ja auch schon. Und jetzt eben dieses Raw Air auch. Und dann kommt die WM noch dazu. Also
und dann nochmal Skifliegen im März.
Und dann nochmal Skifliegen. Ja, das wird sehr interessant werden.
Auf jeden Fall hartes Pensum. Hast du von den Skispringern, wir wissen ja, man steht ein bisschen im Austausch, Einschätzungen zu diesem Pensum bekommen?
Ja, ich glaube, die letzten Jahre waren bei denen schon enorm hart. Also das alles durchzuziehen ist eh krass. Also die Weltcups waren ja letztes Jahr auch schon und vor zwei Jahren jedes Wochenende und dann ab und zu unter der Woche noch. Das ist sowieso schon hart. Und jetzt mit Corona haben sie auch gesagt, dass es spannend wird. Aber ich glaube, die nehmen es, wie es kommt. Also die haben nicht so viel Angst vor einer schwächeren Lunge. Wie die Langläufer.
Ja, das ist die Lunge vielleicht auch nicht ganz so elementar wie für die Langläufer.
Ja, aber ich denke, da wird es auch enorm schwer werden, dass die den Kalender durchbringen, so wie jetzt geplant ist. Da gibt es auch kritische Stimmen natürlich, wie man so viel verreisen kann, jedes Wochenende in ein anderes Land. Es wird interessant werden. Es wird unwahrscheinlich, dass es alle Weltcups so stattfinden, wie es geplant ist, aber ich würde es ihnen natürlich gönnen.
Ich glaube eh, dass es eine Saison mit vielen Überraschungen wird. Ist natürlich auch die Frage, was passiert, wenn die ersten Sportler vielleicht mal positiv auf Corona getestet werden oder vielleicht sogar ganze Teams mal in Quarantäne müssen. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, wie viel Weltcuprennen tatsächlich durchgeführt werden können und
ja, das hat man beim Langlaufen ist auch gar nicht angesprochen, aber wir haben gestern schon mal drüber gesprochen. Ich glaube einfach nicht, dass diese Kalender machbar sind. Also ich glaube nicht, dass mehr als zwei Drittel der Langlaufrennen stattfinden werden und bei den Skispringern ähnlich. Also es sind allein bis Weihnachten bist du in 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Ländern bei den Skispringern. Also nochmal krasser als bei den Langläufern.
Ja, es wird interessant und da hört man ja von vielen Stimmen, Sportarten übergreifend eigentlich, durch das, dass bei uns ja so ein enormes Testpensum gefahren wird, dass es von den Kosten her fast nicht zu machen ist. Und da wird es beim Langlauf, habe ich gehört, da gibt es die USA, hat, glaube der Nationalcoach gesagt, sie können rein vom Budget her gar nicht alle Weltcups besetzen. Deswegen wird es interessant werden beim Springen, wie es da ausschauen wird, aber.
Ja, nochmal kurz zur Erklärung: Die ganzen Tests, die die Athleten und alle Menschen außenrum machen müssen, zahlen die nationalen Verbände. Das kommt nicht von der FIS, das Geld.
Ja, schön wär's. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es abläuft bei den kleineren Nationen, aber hoffentlich werden die da unterstützt.
Danke.
Absolut.
Gerade Nationen halt, die auch nicht in Europa, also die nicht aus Europa sind. Auch da haben wir es ja schon davon, dass einfach Athleten aus bestimmten Nationen einfach den ganzen Winter jetzt in Europa verbringen müssen, was ja auch wieder noch mehr Organisation und Kosten mit sich bringt. Und dementsprechend, also ich bin noch gespannt, ob das für so ein Ungleichgewicht sorgt, ob man das sehen kann am Ende.
Vielleicht Lass uns mal über das deutsche Team reden. Vinzi, du hast es gestern schon angesprochen, dass der Marcus Eisenbichler in einer unheimlichen Sprungverfassung ist.
Ja, er ist. Also, wenn man es gesehen hat, letztens haben wir zusammen trainiert in Oberstdorf. Da ist er wirklich in einer anderen Liga gesprungen wie die restlichen Athleten. Und wenn er so springt, dann glaube ich, wird er alles gewinnen. Man kann so ein Niveau natürlich nicht eine ganze Saison halten, aber ihm wäre es zum Gönnen, weil er oft schon gut gesprungen ist im Training, sonst dann nicht rübergebracht hat im Wettkampf, speziell im Weltcup. Und ja, wenn er so springt, dann glaube ich, stehen die Chancen gut, dass er in Whistler schon performen kann. Ich habe übrigens auf ihn gesetzt, eine ganz kleine Summe auf Tipico auf ihn gesetzt, auf Gesamtweltcup. Letzte Saison war er aber eben nicht so erfolgreich und deswegen.
Machst du das jedes Jahr auf alle nordischen Sportarten?
Oder nee, nicht jedes Jahr, aber ja, das ist eine ganz lustige Spielerei und die Quote von 25, die mussten wir mitnehmen.
Wer hat die niedrigste Quote auf Tempico?
Ah, ich weiß gar nicht auswendig, wer gerade die. Ich glaube, da ist Stefan Kraft.
Okay, aber wo liegt die niedrigste Quote bei auf Gesamtweltcup-Sieg? Ungefähr?
Ich glaube bei 4, so circa 4. Okay. Und da sind die 25 vom Eisei, durch mein Insider-Wissen, ist das natürlich alles verlockend. Deswegen habe ich mal 3 Euro drauf gesetzt. Also, großer Druck.
Geil.
Du bist quasi.
Also, er muss dich anstrengen.
Ist es nicht schon Betrug, wenn du mit dem zusammen trainierst und deswegen einen ganz anderen Einblick hast?
Weiß nicht, hoff's nicht.
Nehme ich jetzt aber auch mal nicht an. Aber das ist ein guter Punkt. Also du hast mit denen trainiert, am Markus Eisenbichler in krasser Form. Wünsche mir ihm da alles Beste. Und wie sieht's denn sonst aus? Weil die große Frage im Team dieses Jahr ist ja, was macht Markus Eisenbichler? Haben wir jetzt schon mal kurz angeschnitten. Und was macht Andi Wellinger? Was hast du von dem so gesagt?
Also ich kann es jetzt nicht so richtig beurteilen, weil ich jetzt die letzten Sprünge nicht gesehen habe. Da ändert sich ja ziemlich schnell immer viel im Springen, aber ich glaube, er hat auch einen ganz guten Sommer gehabt. Im Sommer hat er echt auch gute Sprünge gezeigt. Aber ich glaube, bei ihm ist es ein bisschen durchwachsener, wie es jetzt beim Eisei war jetzt letzte Zeit. Aber ich hoffe einfach, dass er hatte ja letztes Jahr auch kein so gutes Jahr und davor Verletzung gehabt. Ich hoffe einfach, dass er wieder zu der Form kommt, wie er das vorgehabt hat. Dass er wieder ganz vorne mitspringen kann und glaubt, das hat er auf jeden Fall drauf und wäre ihm zu wünschen.
Aber nicht nur bei Andi Wellinger stellt sich die Frage. Auch Severin Freund kommt nach langer Verletzungspause zurück. Stellt sich natürlich auch die Frage, ob er den Anschluss schaffen wird.
Ja, bei ihm glaube ich, wird es sehr schwer werden. Also ich war schon überrascht, weil dass er den Sprung ins Weltcup-Team wieder geschafft hat, weil nach so einer Verletzung ist es nicht so leicht, vor allem weil die Skispringer in Deutschland ja auch eine hohe Dichte haben. Da sind jetzt so Leute, oder da ist jetzt jemand wie ein Richard Freitag, der vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren noch mit im Gesamtweltcup und um die Tournee gesprungen ist, hat es nicht mehr gepackt ins Weltcup-Team. Und deswegen war ich überrascht, dass da Severin nach mehreren Verletzungen und langer Pause jetzt das wieder packt hat. Das ist schon eine enorme Leistung, aber ich glaube, dass es wieder für ganz vorne reicht. Puh. Wäre ihm natürlich zum Wünschen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, er war jetzt natürlich schon auch sehr, sehr lange. Also, ich muss gerade überlegen, weil ich das letzte Mal Severin Freund gesund und weit vorne rein springen gesehen habe. Schon eine Weile her. Was natürlich auch sehr schade ist, ist, dass Stefan Laie ausfällt. Nach Kreuzbandriss stellt seine Gesundheit Gott sei Dank vorne an und ist aber leider deswegen diese Saison raus. War hinterm Karle ja letztes Jahr noch der Zweitbeste im Gesamtweltcup. Wie geht es beim Karle weiter? Kann der so kontinuierlich weiter auf hohem Niveau springen wie letztes Jahr?
Ja, also von ihm habe ich jetzt beim Training jetzt nichts beobachten können, dass es jetzt extrem gut oder extrem schlecht war. Aber ich glaube, der Karle, wenn es darauf ankommt, dann macht er sein Zeug und die letzten Jahre hat er sich immer steigern können. Bei ihm war es ja echt über die letzten Jahre hinweg, jedes Jahr im Gesamtweltcup immer weiter, immer besser worden, immer konstanter und durch seine Wettkampfstärke und seine Erfahrung, die er jetzt hat, glaube ich, dass wir um ihn uns keine Sorgen machen müssen. Hoffe ich mal.
Auf das Beste dahingehend. Und was noch ein Thema ist, sind Jungen, du hast schon angesprochen, das ist ja ein bisschen ähnlich wie bei euch auch, wenn man euren Bundestrainer so hört, dass einfach die einen sehr starken, sehr breiten Kader hat und viele Junge auch drücken. Und im Skispringen sind das vor allem zum einen Konstantin Schmid, der sich jetzt auch schon, ja, eigentlich schon etabliert hat, spätestens über die letzte Saison, auch einmal aufs Podest in der Rasno. Und Stefan Hongach hat übrigens gesagt, er kann ein Vorflieger werden. Was glaubt ihr, was der dieses Jahr anstellen kann?
Ich glaube, dass er, wenn er sich so weiterentwickelt, extrem gut sein kann und auch wirklich vorne reinspringen kann. Hat es letztes Jahr auch schon gezeigt, dass er, wenn ihm mal einer rausrutscht, dass da auf jeden Fall viel zu holen ist. Und wie du schon gesagt hast, er ist auf jeden Fall etabliert im Team und ist jetzt zu Recht auch wieder beim Weltcup dabei. Er ist jetzt nach Oberstdorf gezogen. Das
kann nur besser werden jetzt alles.
Hoffentlich natürlich auch gut. Die gute Luft. Nee, ich glaube, da hat er jetzt auf jeden Fall eine super Trainingsgruppe und beste Voraussetzungen. Deswegen glaube ich, es hat ihm hoffentlich auch nicht geschadet.
Ich glaube auch, dass er noch mal ein bisschen mehr an die Top 10 im Gesamtweltcup rankommt.
Ja, es ist im Skispringen generell schwierig, immer was vorherzusagen, weil die Leistungsdichte enorm hoch ist und eben Kleinigkeiten extrem viel ausmachen können. Also wenn es da mit der Psyche nicht ganz stimmt oder wenn das Material nicht so gut passt oder wenn eben der Weltcup-Start, wenn einem da in dem ersten Sprung, wenn man nicht gleich gut reinkommt, kann es auch gleich sein, dass man aus dem Konzept gebracht wird. Und deswegen ist es extrem schwer, da Prophezeiungen zu machen. Es sind immer schon welche Leute aus schlechter Form auf einmal gut gesprungen und dann wieder andersrum. Also durch das, dass da Kleinigkeiten so viel ausmachen, kann da in kürzester Zeit, kann sich da alles ändern. Und deswegen sind so Vorhersagen schwieriger wie in anderen Sportarten.
Und mehr was fürs deutsche Fernsehen so.
Ja,
genau. als für uns vielleicht. Habt ihr aus dem deutschen Team noch was? Weil sonst vielleicht noch mal ein kurzer internationaler Rundumblick, bevor wir auch noch kurz zu den Damen schauen.
Eigentlich nicht.
Was war sonst noch los im Skisprung? Die Österreicher haben einen neuen Bundestrainer. Andreas Felder hat vermeintlich überraschend aufgehört im Frühling. Er hat ja von eurem Sprungtrainer, von Heinz Kuttin, übernommen 2018 und eigentlich ja, die Österreicher ein bisschen aus der Krise führen können. Kann man schon sagen, mit Stefan Kraft als Gesamtweltcup-Sieger letztes Jahr. Hat aber aus privaten Gründen, hat Nachwuchs bekommen, aufgehört. Und jetzt ist Andreas Wildhölzl neuer Trainer bei den Österreichern. Sind wir gespannt, was da passiert. Und ansonsten, auf wen muss man schauen?
Ja, wenn wir schon bei Österreich sind, auf jeden Fall Stefan Kraft. Der hatte aber auch im Sommer mit Rückenproblemen zu kämpfen, wie ich gelesen habe. Musste wohl sein Trainingspensum ein bisschen reduzieren. Deswegen steht vielleicht auch ein kleines Fragezeichen hinter seiner Form. Aber ich sehe ihn schon wieder weit vorne.
Ja, ich glaube, um ihn brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, weil wenn man über Jahre hinweg so weit vorne im Gesamtweltcup war, dann verlernt man das Skispringen nicht, nur weil man ein bisschen das Pensum zurückfahren musste. Deswegen glaube ich, dass da, wenn er jetzt keine weiteren Probleme im Rücken hat, auf jeden Fall wieder vorne mitspringen kann. Was ich ganz witzig fand, ich weiß nicht, ob wir das beim Trailer schon besprochen hatten, aber du hast es, glaube ich, auch schon mal angesprochen, Batschi, dass der Norweger Robert Johansson, der fliegende Schnauzbart, der hat Nachwuchs bekommen und sein Kind Olympia getauft.
Stimmt.
Echt?
Ja. Also, es wäre jetzt nicht der erste Name, den ich meinem Kind geben würde.
Ja, ist aber
eher nicht.
Aber vielleicht ist es so ein Druckmittel, so, dass er nach Peking muss, quasi. Damit,
ja.
Damit setzt er die Mannschaft unter Druck. Übrigens, international, was ist los? Wir haben das Allerwichtigste vergessen, Freunde.
Noriaki Kasai.
Ist nicht im japanischen Weltcup-Kader.
Trauer.
Blasphemie, ja, fast schon.
Sehr, sehr schade. Ich glaube, es gibt keinen Sportler im ganzen Wintersportzirkus, der da, wo sich die Leute so freuen, wenn sie ihn im Fernsehen sehen.
Ja,
oder seinem Grinsen überall. Mit seinen 48 Jahren. Die Schanze nur runterspringen ist eh krass. Und ja, ich glaube, dieses Jahr könnte sein, dass seine letzte Chance oder dass er gar keine Chance mehr kriegt, weil sie haben eigentlich ihm versprochen, glaubt, dass er in Sapporo einen Start bekommt in Japan.
Ja.
Abgesagt.
Aber das wurde jetzt abgesagt und fürs Weltcup-Team, da reicht es einfach nicht mehr. Irgendwann sind die körperlichen Grenzen dann doch erreicht.
Ja, und dann ist es auch in Ordnung so. Ab einem gewissen Alter muss es dann auch in Ordnung sein, wenn die Grenzen erreicht sind. Aber sonst, die Japaner, ich kann mir ja vorstellen, dass Ryo Kobayashi nach der überragenden Saison vorletztes Jahr und der recht durchwachsenen Saison letztes Jahr, dieses Jahr vielleicht wieder mehr Konstanz findet und dann wieder richtig gefährlich wird.
Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also wenn man das gesehen hat vor 2 Jahren, das war ein Traum, dem zuzuschauen, und es war wahrscheinlich so eine Dominanz von einem Sportler, hat es im Skisprung schon lange nicht mehr gegeben, dass einer wirklich den anderen komplett um die Ohren springt. Und ja, aber dann hat man es auch wieder gesehen, wie schnell es gehen kann. Letztes Jahr hat das System nicht mehr hundertprozentig funktioniert und dann ist man halt gleich mal im Mittelfeld, wenn es blöd läuft. Ja, aber den schätze ich auch wieder ganz weit oben ein.
Wollt ihr schon Tipps abgeben?
Können wir machen. Vinci, fang mal an.
Ich fange an. Okay. Ich glaube, dieses Jahr ist auch ein Insider-Tipp, würde ich sagen, weil letztens in Oberstdorf waren die Polen auch da, wo wir gesprungen sind. Und da war der Kamisch doch schon sehr, sehr überzeugend. Und
ja,
ich glaube, mit seiner Routine und seiner Coolness, die er doch hat, durch seine krassen Erfolge bei Großevents und Gesamtweltcup, glaube ich, dass er Erster sein wird. Alleine schon durch das, dass er eben so ein cooler Typ ist, durch seine Nervenstärke. Schätze ich ihn auf den ersten Platz ein im Gesamtweltcup. Zweiter Platz der Markus Eisenbichler. Und dritter Platz der Stefan Kraft. Sorry. Ryo Kobayashi meine ich. Dritter Platz.
Coco, mach du erst. Ich muss noch kurz sortieren, wie verrückt ich werden
will. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Markus Eisenbichler gewinnt den Gesamtweltcup vor Stefan Kraft. Und ich glaube, meinen dritten Platz von gestern ändere ich auch noch mal. Ich sage auch Ryo Kobayashi.
Okay. Nachdem man ja eh so schwer Vorhersagen treffen kann, vielleicht mal eine bisschen verrücktere Variante. Ryo Kobayashi gewinnt, David Kubacki wird Zweiter und Marius Lindwig wird Dritter.
Also das ist jetzt mal ganz crazy.
Alles möglich, würde ich mal sagen. Aber wird man dann sehen. Kann auch, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn keiner von den Genannten von uns auf dem
wirklich gar keiner. Das aber,
werden wir sehen.
Dann müssen wir uns irgendwas besonders überlegen.
Ende März.
Wenn von diesen Tipps wirklich und das, von diesen 9 Springern wirklich gar keiner auf dem Podest ist, dann war es auf jeden Fall eine verrückte Saison.
Ja.
Ja, safe.
Werden wir noch abgleichen und wir schauen vor allem auch noch kurz zu den Skisprung-Damen.
Die sind ja ganz arm dran, diese Saison.
Auch da lohnt es sich, mit dem Kalender anzufangen, weil wann, Coco, ist nach aktuellem Stand der Dinge der Weltcup-Start für die Skisprung-Damen?
Ende Januar, wenn es gut läuft. Dadurch, dass Lillehammer abgesagt worden ist, findet 2020 safe schon mal nichts statt. Und dann halt erst im Januar in Slowenien, glaube ich.
Ja, bei denen, durch das, dass alle Weltcups in Japan abgesagt sind und die ja zwei Wochen in Japan wären, Anfang Januar, trifft sie natürlich enorm hart, also sehr, sehr bitter. Aber man weiß ja nicht, was bei uns noch kommt und generell noch so kommt. Deswegen, die können auf jeden Fall jetzt schon mal planen, dass sie erst Ende Januar anfangen dürfen.
Ja, aber es ist natürlich schon hart. Also das ist halt dann so ein, okay, die Saison geht los, ein Monat, zack, WM.
Ja, das ist mal was anderes.
Schon sehr komprimiert.
Da könnten die Skisprungherren vielleicht ein paar Weltcups abgeben. Dann wird es vielleicht wieder.
Ja, alles, was es mehrfach gibt bei den Herren, wird einfach abgegeben. Einmal Skifliegen wird an die Damen beide gegeben. haben wir da gleich noch eine Premiere. Weiß ich nicht, so ein Tittis in Neustadt kann man schon auch mal abgeben oder so.
Jetzt, diese Neustadt sind sie ja jetzt dabei.
Ja.
Hoppala.
Das Hinterzarten wurde auch abgesagt, weil die Schanze ein Baufehler war, Planungsfehler. Deswegen mussten sie da einen Baustopp machen und deswegen springt da jetzt diese Neustadt ein und da werden die meisten Mädels auch zum ersten Mal runterspringen. Das wird ja, ist auch keine einfache Schanze. Werden wir sehen, wie sie sich schlagen.
Warum ist die nicht einfach?
Ja, ist eine Naturschanze, also das heißt, der Anlauf ist quasi ohne Turm und ein älteres Schanzenprofil. Also da ist noch nicht so alles perfekt vom Radius, vom Anlauf her. Da kann es sein, dass mehr Schläge sind und ein hoher Luftstand. Also man springt ab und ist dann gleich mal ziemlich hoch und gleichzeitig auch noch windanfällig. Also die hat es in sich, die Schanze. Ich bin sie selber noch nicht gesprungen. Sie ist, glaube ich, auf jeden Fall eine coole Schanze, aber ja, die fordert schon einiges. Aber ich glaube, die kriegen das schon hin.
Ja, wir hoffen, dass sie vor allem Weltcups kriegen. Wenn schon spät, dann hoffentlich wenigstens noch das, was da noch im Programm steht. Was sagen wir denn zu den deutschen Damen?
Vielleicht fangen wir damit an, dass Janina Ernst mit 21 Jahren ihre Karriere beendet hat.
Janina.
Nach zwei schweren Verletzungen.
Ja, die Janina. Janina. Die kennen wir ja auch, Moritz, oder?
Richtig.
Die war ja auch bei uns auf dem Internat, deswegen hat man sie öfters mal getroffen in Oberstdorf. Ja, bei ihr ist es...
war die jüngste bei Olympia damals, 2014,
ja,
oder?
Ja, sie ist ja mit 14 oder gerade so 15 zu Olympia und ziemlich früh durchgestartet, aber dann durch Verletzungen jetzt in der letzten Zeit zurückgeworfen worden. Und jetzt war es, glaube ich, so, wenn ich es richtig verstanden habe, sie hat sich am Knie verletzt und zum zweiten oder zum dritten Mal. Und sie wollte sich aber nicht mehr operieren lassen, doch sie hätte sich operieren lassen müssen, dass sie wieder springen darf. Und irgendwann muss man halt abwägen, macht es noch Sinn weiterzumachen, mache ich das für das, dass ich dann vielleicht wieder Ski springen kann. Deswegen hat sie sich für den anderen Berufsweg ich glaube, sie studiert, hat jetzt ein Studium angefangen, hat sie sich für das entschieden und ich glaube, das ist auch eine verständliche Entscheidung.
Ja, und wahrscheinlich auch gar nicht so außergewöhnlich. Also ich habe ein bisschen was mitbekommen in Oberstdorf. Also es ist ja jetzt nichts außergewöhnlich, dass ganz, ganz viele Athleten einfach auch früher ihre Karriere beenden müssen, aus solchen Gründen oder einfach generell aus einer Abwägung. Lohnt sich das? Nur oft spricht man halt gar nicht drüber bei ganz, ganz vielen, weil sie in Salzburg vielleicht auch gar nie so populär waren, oder?
Ja, schwierig.
Und zum Thema Verletzung muss man noch eine anhängen, Carina Vogt, die hat im August über 400 Tage nach ihrem Kreuzbandriss wieder Sprünge gemacht, Trainingssprünge. Und nach dem ersten Trainingslager ist ihr aber das Außenband im Sprunggelenk gerissen und dann ist irgendwie auch noch eine Zyste in ihrem Knie geplatzt. Also, was alles schieflaufen kann, lief irgendwie schief. Und das ist natürlich auch sehr, sehr traurig. Dementsprechend ist sie natürlich auch raus für die Saison.
Ja, sehr bitter.
Großes Pech.
So viel. Jeder sein Beileid kundgetan. Schauen wir doch vielleicht auf die springen. Und Katharina Althaus hat über sich selber gesagt, sie konnte noch draufpacken diesen Sommer. Hast du vielleicht die Damen auch gesehen diesen Sommer?
Ja, die treffe ich natürlich auch. Aber den ist nur ein bisschen schwieriger einzuschätzen, weil die Unterschiede innerhalb der Mannschaft ein bisschen größer sind, weil da die Kata natürlich vorne weg ist und dann kommt noch die Juliane Seifert, die noch aufschließen kann, aber der Rest ist dann vom Leistungsniveau doch weiter weg. Und ja, ich glaube, da ist es schwierig einzuschätzen. Ich weiß auch nicht, wie sie im Vergleich zu den anderen Nationen stehen. Deswegen wird man sehen. Sollen wir mal da schon in die Richtung gehen, was wir von den Skispringenden erwarten, international. wer da mitspielen wird? Oder
ja,
was
auf jeden Fall.
Natürlich. Denkst du, Moritz?
Natürlich, und da, auch da kommen wir wieder an einer Norwegerin nicht vorbei. Schlicht und ergreifend. Marit Lyndby hat zum dritten Mal in Folge, auch wenn es diesmal knapp war, den Gesamtweltcup geholt. Und damit ist ihr etwas gelungen, was bei den Herren nur einem gelungen ist. Und die Quizfrage kann ich leider nicht stellen, weil wir haben es gestern schon aufgelöst. Wer war's?
Coco, hast du aufgepasst.
Jetzt aber.
Ich glaube, nee, sorry.
Oh, nee, sorry. Peinlich.
Sorry.
Sehr peinlich.
Adam Malisch, ja. Die Legende. Wobei, als du gestern Janne Ahorn gesagt hast, habe ich mir gedacht, auch gedacht, I wish, es wäre schön gewesen.
Ja.
Man gönnt Janne Ahorn alles. Aber Marit Lyndby zum dritten Mal in Folge Gesamtweltcup-Siegerin geworden. Und die Dame, die da am krassesten was dagegen hat wahrscheinlich oder es am ehesten auch zeigen kann, ist Kiara Hölzl. Und die war ja wohl so die Story des letzten Winters.
Ja, sie hat sich im Vergleich zu den Jahren davor enorm gesteigert und ich weiß nicht, wie viele Weltcup-Siege hast du gesagt? 5 Weltcup-Siege, kann das sein?
Ja. Ne, 6 und insgesamt. Aber ihren ersten überhaupt im Dezember 2019 und dann noch 5 nachgelegt und nochmal 2 Podeste, glaube ich.
Ja, also ich glaube, die muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Gut möglich, dass sie dieses Jahr sogar die Lyndby jetzt mal knacken kann. Und ja, ich glaube, das gesamte österreichische Team bei den Damen ist enorm stark. Da hat sich das ganze Team richtig gut entwickelt und da sind auch Jüngere dabei, wie die Marita Kramer, die enorm gut springt und aber auch Altmeisterin Daniela Irasco-Stolz, die ist natürlich auch eine Springerin, die wenn sie ihre Leistung bringt, schon auch vorne mitspringt.
Eva Pinkelnick auch stark die letzten Jahre. Ja. Also die Österreicherinnen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen deutlich, deutlich dominanter, was das Springerfeld angeht. Auf wen?
Ich hoffe trotzdem auf Kathi Althaus.
Ja klar, das hoffen wir, glaube ich, alle. Und
ja. Auf wen man sonst noch schauen kann, natürlich immer, ist Sarah Takanashi, die wahrscheinlich so die routinierteste ist, hat zum Abschluss der letzten Saison noch ihren 57. Weltcup-Sieg feiern können und damit ihren 100. Podestplatz, was bei den Damen, also einem recht jungen Weltcup, schon auf jeden Fall auch eine Ansage ist. Und damit können wir vielleicht auch noch bei den Damen kurz drauf schauen. Was sagt ihr, wer macht was? Top 3, bitteschön.
Ich fange mal an. Ich glaube, dass Marin Lyndby wieder gewinnt. Vor Kiara Hölzl, vor Kathi Althaus.
Gut, dann mache ich mal weiter. Und übrigens zur Sarah Takanashi, da finde ich es immer krass. Wie du schon gesagt hast, 100 Podestplätze, 57 Weltcup-Siege. Die ist auch erst 24, also die ist Jahrgang 96. Und das vergisst man immer, die war schon so früh so erfolgreich. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und sie hat halt den Sport einfach dominiert am Anfang. Am Anfang des Weltcups der Damen. Aber ich glaube, dass es auch wieder die Maren Lyndby macht vor der Kiara Hölzl und der Kathi Althaus.
Okay. Ich sag, Kiara Hölzl macht vor Maren Lyndby und Eva Pinkelnick.
Okay.
Ja, gut.
Damit wir hier wieder ein bisschen Varianz drin haben. Und am Ende wird vielleicht auch keine von denen 9, sondern doch Sarah Takanashi. Aber da, wie gesagt, zum Damen-Skisprung legen wir mit Sicherheit auch noch nach und ich dachte mir auch schon, jemand wie die Kata zum Beispiel, wenn sie jetzt lange nicht springen kann, zumindest keine Wettkämpfe, dann hat sie bestimmt auch mal Zeit zu quatschen.
Und dann können wir uns dann ich werde sie mal fragen, ich glaube, da haben wir gute Chancen.
Glaube ich doch auch.
Sehr cool.
Und dann werden wir da noch am Ball bleiben und insgesamt sind wir damit dann eigentlich auch durch mit einer gewissen Vorschau für diesen Winter in den nordischen Sportarten. Wir haben uns wahnsinnig damit beschäftigt, wie viel können wir hier reinpacken. Und der erste Versuch gestern war auch sehr lang. Und wir müssen, glaube ich, sagen, das ist einfach auch ein Querschnitt und eine kurz gehaltene innerhalb der einzelnen Sportarten Vorschau. Und wir werden über alle Sportarten noch im Detail so viel zu besprechen haben ab nächster Woche, wenn dann alles läuft.
Ja, ich glaube, die meisten werden uns schon wieder hassen, weil wir schon wieder über eine Stunde 30 sind.
Ja, das lässt sich ja fast nicht vermeiden bei einer Vorschau. Das sind jetzt spezielle Folgen, die alles grob anreißen. Aber denk mal, wir könnten jetzt über jede Sportart noch ewig labern. Deswegen würde ich sagen, dass dann die noch mehr wissen wollen, die sollen dann einschalten, wenn sie in ihrer Sportart eben eine Folge kommt. Und ich denke, wir haben genug Chancen dazu, wenn dann mal Gäste aus den jeweiligen Sportarten da sind, wieder richtig Nerd-Talk zu machen, wie wir es mit dem Sebi im alpinen Bereich gemacht haben. Deswegen glaube ich, da werden alle Wünsche erfüllt.
Glaube ich doch auch. Und vielleicht bringen wir auch den einen oder die andere dazu, sich mit Sportarten zu befassen, die man sonst vielleicht nicht so in seinem eigenen, Sofa-Portfolio hat oder so. Dann auf jeden Fall vielen Dank an euch beide. Und wir können noch kurz Eigenwerbung machen. Und zwar folgt uns auf Instagram, wenn euch interessiert, was wir diesen Winter so machen. Und dem Account @she.happens.pod. Da seid ihr gut aufgehoben bei der Coco und bewertet auch gerne diese Folge oder schreibt uns da Feedback, was auch immer. Wir freuen uns, wenn wir irgendwas von euch hören. Deine Startnummer haben wir verlost. Und ansonsten glaube ich auch die Lage der nordischen Sportarten ausreichend besprochen jetzt.
Ja, in dem Sinne.
Bis nächste Woche. Ab jetzt gilt's. Haut rein.
Ciao.
Bis dann. She Happens.